Gott schenke euch erleuchtete Augen des Herzens. Liebe Geschwister, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagungen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. So schreibt es Paulus an die Menschen in der Gemeinde Philippi. Freude, Vorfreude ist ja das große Thema des Advents. Und wir geben uns ja auch alle Mühe, reichlich Mühe, das auf viele verschiedene Weisen auszudrücken. Mit Sternen, Kerzen, Lichterketten, mit Weihnachtsmärkten, mit wundervollen Konzerten. Ich habe gerade am Freitag hier das Weihnachtsoratorium erleben dürfen. Mit Plätzchen backen und was weiß ich nicht alles. Dass die Adventszeit im Kirchenjahr als Fastenzeit gedacht ist, das haben wir eher vergessen. Jetzt wird sie mehrheitlich als Vorweihnachtszeit empfunden und entsprechend gefeiert. So verändern sich die Zeiten. Und ich hoffe inständig, dass es uns dabei weiter gelingt, den Grund unserer Vorfreude präsent zu halten. Dass es Weihnachten eben nicht um den Weihnachtsmann geht, der vom Nordpol kommt. Das ist in unserer Tradition ja der Bischof von Myrna, Nikolaus, und den feiern wir am 6. Dezember. Dieser Bischof hat sich ja speziell um die Armen gekümmert. Nein, es geht um dieses Kind, dieses göttliche Kind, das der Engel Maria ankündigt. Dieses göttliche Kind, mit dem sich Gott dem Lauf der Welt entgegenstellen will. Advent ist die Zeit der Vorfreude. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Seit einigen Jahren, spätestens seit dem schrecklichen Syrienkrieg und dann dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, hat diese Vorfreude für mich eine Art Delle bekommen. Und die vergangenen Jahre mit der Pandemie haben dieser Freude zusätzlich etwas von ihrer Unbefangenheit genommen. Eine Unbefangenheit, die mich zumindest lange begleitet hatte. Bei genauerem Hinschauen weiß ich natürlich, dass die Zeiten nie einfach waren und an vielen Stellen des Globus immer sehr schlimme Zustände herrschen. Aber jetzt sind uns auch die vielfältigen Schrecken der Gegenwart noch einmal näher gerückt. Umweltkatastrophen und der Krieg in der Ukraine verstärken das noch alles. Gar nicht so einfach, die Vorfreude da einzupassen. Mir kommt diese adventliche Aufforderung, freut euch, so vor wie so eine Art Protestruf. Ein Protestruf gegen die Schrecken dieser Zeit. Gerade wenn ich bedenke, dass ausgerechnet die sehnsüchtig freudigsten Advents- und Weihnachtsliedertexte in schlimmen Zeiten rund um den 30-jährigen Krieg entstanden sind. Das waren ja Zeiten voller Gewalt mit Pest, Naturkatastrophen und Hunger. Dann leuchtet mir das ein, wenn ich mir das überlege, dass es genau jetzt richtig und wichtig ist, die Freude hochzuhalten, allen Schrecken zum Trotz. Genau jetzt ist es richtig und wichtig, sich nicht niederdrücken zu lassen und furchtvoll in die eigenen Ängste zu verkriechen, sondern erhobenen Hauptes auf die Freude zu schauen, um sich an ihr zu wärmen und unseren Herzensmut zu stärken. Für diesen Überschuss an Freude hat Paulus einen Namen, Jesus Christus. Er holt seine Freude nicht aus seiner eigenen Erlebniswelt, die ja auch angefüllt ist mit vielerlei Härten, sondern er richtet sein Herz auf Jesus aus, verankert sich in ihm, konzentriert sich auf das, was er von Jesus weiß, wie er auf die Menschen gewirkt hat, mit seinen Worten, seiner Widerständigkeit und seiner Heilkraft hat er göttliche Nähe in das Leben der Welt hineingebracht. Von außen betrachtet hatte Paulus wirklich keinen Grund zur Freude. Er sitzt nämlich im Gefängnis, als er diesen Brief an seine Philipper schreibt. Und nicht nur das, er muss sogar mit einem Todesurteil rechnen. Nach allem, was man weiß, war die Gemeinde in Philippi seine Lieblingsgemeinde. Sie war Paulus' erste Gemeindegründung auf dem europäischen Festland gewesen. Und den Philippern gewährte Paulus sogar das besondere Privileg, dass sie ihn finanziell unterstützen durften. Bei allen anderen Gemeinden, die er gegründet hatte, erlaubte Paulus ganz bewusst das nicht. Aber diese Geste zwischen ihm und den Philippern zeigt, wie groß das Vertrauen zwischen beiden war. Paulus sitzt also im Kerker, ist vom Tod bedroht und schreibt trotzdem diesen Brief, dessen Grundmelodie Freude, Güte, Nähe, Sorglosigkeit, Gebet, Danksagung und ein allumfassender Friede ist. Ein Zeitensprung in die 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 1944 sitzt Alfred Delp, ein Jesuitenpater, im Gefängnis in Plötzensee. Er ist nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler verhaftet worden. Er hatte zwar nichts von diesen Attentatsplänen gewusst, aber er gehörte zum Kreisauer Kreis, einer Gruppe von Widerständlern, die schon an einer neuen Gesellschaftsordnung für die Zeit nach dem Dritten Reich arbeiteten. Für die Nazis Grund genug, ihn zum Tode zu verurteilen. Alfred Delp sitzt in der Haft und er denkt an einen Mann, und er schreibt das auch auf, deshalb wissen wir das, der ihm 2 Jahre zuvor einen kleinen Holzengel geschenkt hatte. Ein Engel mit dem Spruchband, freut euch, denn der Herr ist nahe. Der Mann mit dem Engel ist inzwischen von einer Bombe getötet worden. Aber das macht für Alfred Delp die Worte auf dem Spruchband nicht hinfällig. Nein, der Schrecken dieser Zeit, so Delp, der Schrecken der Erdensituation aller Zeiten wäre ja gar nicht auszuhalten ohne solche Botschaften, die mitten in die Dunkelheit hineingesprochen werden. Die tröstlichste Adventsgestalt war für ihn, den Jesuitenpater, Maria. Maria, die vom Engel Gottes diese verwunderliche Botschaft erhalten hatte und die nun auf ihre Niederkunft wartet. Was könnte mehr vom Vertrauen ins Leben zeugen als eine werdende Mutter, bereit, einem Kind Wärme und Geborgenheit zu schenken? Und Delp schreibt dazu in seiner Zelle: Was nützen uns Ahnung und Erlebnis unserer Not, wenn keine Brücke geschlagen wird zum anderen Ufer? Was hilft uns der Schrecken über Irrung und Wirrung, wenn kein Licht aufleuchtet, das dem Dunkel gewachsen und überleben bleibt? Auch Alfred Delp hat sein Vertrauen und die tiefe Freude, die daraus gewachsen ist, nicht abhängig von seiner persönlichen Lage gemacht. Er hat ihre Verankerung außerhalb seiner zerstörerischen Wirklichkeit gefunden. Nur so konnte sie zu einer tiefen, einer Herzensfreude werden. Was für eine unglaubliche Seelenkraft dieser Mann und mit ihm so viele andere damals auch hatten, ja, und auch heute haben. Es ist Jesus Christus, der täglich zum Himmel und zum Anker wird. Er, der der Menschlichkeit ein neues Gesicht gibt. Nach gängigen Maßstäben mag sein Leben gescheitert sein. Kein Sieg über die Römer, kein Sieg über die zerstörerischen Strukturen, die immer den Stärkeren Recht und Möglichkeiten geben. kein Sieg über die, die sein Leben verurteilt haben zum Tod. Kein Sieg auf dieser Linie. Und dennoch ein Sieg in einer ganz anderen Liga. Einer Liga, die das Leben zärtlich liebt, in seiner ganzen Großartigkeit und Verletzlichkeit. Und die die Hoffnung für alle Geschöpfe hochhält. Seine göttliche Menschlichkeit hat Nachwirkungen. Nachwirkungen bis zu uns hier und heute, gerade jetzt. Freut euch dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Zur Freude, so aufgefordert zu werden, fühlt sich ja im ersten Moment komisch an. Das funktioniert ja auch nicht einfach immer so. Wie oft will ich mich wirklich freuen und dann geht das mit einem Mann nicht, dann spüre ich die Freude nicht, weil sich innerlich irgendetwas querstellt. Und manchmal ist es dann genau umgekehrt. Da rechne ich gar nicht damit, mich zu freuen und plötzlich ist sie da, die Freude. Völlig überraschend. Ja, Freude hat etwas Unverfügbares, aber sie entzieht sich nicht gänzlich unseren Gestaltungsmöglichkeiten. Weil Freude hängt auch mit Dankbarkeit zusammen. Und man kann sich auch nach ihr ausrichten. Im Kontext der hebräischen Bibel ist die Freude zum Beispiel körperbetont. Simcha heißt sie, diese Freude. Sie hängt mit Lachen, mit Tanzen, mit Singen und mit Klatschen zusammen. Und es gefällt mir gut, auch auf unsere Körper zu achten. Darauf zu achten, wo unser Körper die Freude spürt und wie er sie ausdrückt und wie gut sie ihm tut. Ich erinnere mich dabei gerne an die wilden Tänze bei jüdischen, chassidischen Hochzeiten, bei denen eine große, eine ansteckende und ausgelassene Freude herrscht. Freude zeigt sich auf ganz gegensätzliche Weise, laut und raumgreifend und manchmal auch still, eher in sich gekehrt als tief empfundene Herzensfreude. Ja, ich merke, es tut gut, sich mit der Freude auseinanderzusetzen. Vermutlich ist es das, was Paulus will, wenn er zu uns sagt, freut euch. Protestschrei und Ermunterung, beides. Der Herr ist nahe. In dieser Hoffnung liegt für Paulus der Grund zur Freude. Paulus denkt dabei nicht an das Kind in der Krippe. Er ersehnt die Wiederkunft Jesu Christi, mit der die ganze Schöpfung neu werden wird. Paulus und seine Zeitgenossen, sie lebten mit der Vorstellung, dass dieses Wiederkommen, die Rückkehr Jesu, unmittelbar bevorsteht. Vielleicht nicht mehr direkt zu seinen Lebzeiten, aber dennoch ganz bald. Für uns haben sich diese Bilder verändert. Das Kommen Jesu verortet sich nicht mehr auf einem Zeitstrahl, sondern ist gegenwärtig und zukünftig, findet jetzt und später gleichzeitig statt. Jesus ist da in den vielen hoffnungsspendenden Geschehnissen, die Menschen tun. Und gleichzeitig sind wir Wartende, die die Hoffnung leben, dass sich der Kummer der Welt lösen wird und wir alle in ein neues Leben auferstehen. Wie auch immer es aussehen wird, wann auch immer es uns erreicht, von dort strahlt jetzt schon diese besondere Kraft, die uns in Richtung Freuen und in Richtung Hoffen zieht. Gerd Theisen, ein beeindruckender theologischer Lehrer, sagt es so: Das Christentum lehrt uns, Enttäuschungen über gescheiterte Hoffnungsbilder in Kraft zu verwandeln. Die Hoffnung nie aufzugeben. Hoffnungsbilder werden gekreuzigt, Hoffnung aber wird immer auferstehen. Also freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagungen vor Gott kund werden. Aus Freude wird Güte oder wie es in älteren Luther-Übersetzungen heißt, Lindigkeit. Ein wunderbares, leider vom Aussterben bedrohtes Wort. Sacht sein, gütig, verbindend, Man hört diesem Wort förmlich an, wie es wohltut. Also mehr Güte oder eben Lindigkeit walten lassen. Wir Deutschen haben ja leider diese Macke, gerne im Alltag auf der Lauer nach Dingen zu liegen, die wir kritisieren können. Andere Kulturen kennen dagegen viel stärker das Komplimente machen. An dieser Stelle könnten wir alle dazu beitragen, die Atmosphäre unter uns und miteinander erheblich zu verbessern. Ja, aus Freude wird Güte, und womöglich tun wir uns dann auch leichter, unsere Sorgen nicht ständig ans Ruder zu lassen, sondern sie getrost ins Gebet zu nehmen. Das viele Kreisen um die alltäglichen Sorgen hilft ja bekanntlicherweise wenig und fesselt unsere Gedanken nur unnötig. Und inzwischen wissen wir ja auch, dass wir auf diese Weise unser Gehirn negativ umbauen. Also lieber beten als grübeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. So beenden wir normalerweise jede Predigt. Ich liebe dieses Wort, weil es nicht etwa unsere Vernunft kleinreden will, sondern im Gegenteil. Es sagt, unsere Vernunft ist geborgen in einem viel höheren, in einem allumfassenden Frieden, der uns von Gott entgegenkommt. Wir wachsen mit unserer Vernunft. Sie ist ein kostbares Geschenk. Wir wissen aber immer, wie begrenzt sie erkunden und wie begrenzt sie dann am Ende eben doch wissen kann. Ja, wir halten den Himmel offen für Überraschendes, für alles, was unser heutiges Verstehen weit überschreitet, für das göttliche Meer, für allumfassenden Frieden. Und zum Schluss, meine Mutter ist vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden. Sie hat uns eine kleine Rede gehalten und gesagt, ich bin jetzt dazu da, mich am Leben zu freuen. Also, eine gute Lebensaufgabe. Eine gute Lebensaufgabe, für die wir nicht erst uralt werden müssen. Jetzt ist die Zeit, unsere Lebensfreude zu trainieren. Mit Blick auf das Kind in der Krippe, das all die zärtliche Liebe zum Leben in uns aufspringen lässt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.